redet, ist nicht tot.
Willkommen zur Wissenschaft, eine Sendung über die Wissenschaft mit Florian Freistetter.
Und mit Holger Klein.
Und wie immer am Anfang die Neuigkeiten aus dem Universum. Wir haben lange nicht produziert. Und ich habe immer nur so Überschriften gesehen. Ich habe das Gefühl, als könnten wir eine ganze Sendung bestreiten, nur mit Neuigkeiten aus dem Universum, oder?
Ja, gut, das könnten wir immer machen. Da könnten wir
mit diesen abseitigen
täglich
Themen
senden.
Von dir. Aber also, ja, wir haben da bestimmt wieder 7 neue Erden entdeckt. Irgendwie auf Proxima B sind lebensfreundliche Bedingungen, habe ich gesehen.
Ja, und die Aliens sind in Berlin gelandet.
Genau. Nee, und dieser eine Stern verdunkelt sich wieder, da wo die Dyson-Sphäre vorbeifliegt.
Ja, die Themen habe ich alle nicht in meiner Liste, weil ich nämlich, also ich habe schon ein paar astronomische Themen dabei und schon andere Themen, aber das ist doch der Punkt, den ich jetzt hier noch gleich am Anfang noch ansprechen will, bevor ich es vergesse. Ich habe deswegen so wenig Zeit gehabt, weil ich in den letzten Tagen unterwegs war, mit den Science Busters waren wir unter anderem in Linz und davor 2 Tage in München, und nach der Show in München, beziehungsweise nach beiden Shows in München, haben mich überraschend viele Leute angesprochen, die Podcast-Hörerinnen und Hörer sind, und die haben sich beschwert, dass so lange keine Sendung mehr kam.
Beschweren können sie sich, ne?
Das
können
und, sie. Und haben uns auch gelobt natürlich. Und erstmal sag's nicht immer, wenn es passiert, aber immer wieder. Ich freue mich immer, wenn Leute nach Shows vorbeikommen und sagen, dass sie Podcast-Hörer sind. Besonders freue ich mich, wenn sie es in Anwesenheit meiner Science-Busters-Kollegen sagen, damit die auch mal hören, dass ich auch noch abseits der Bühne Sachen mache, die Leute interessieren. Und diesmal habe ich mich ganz besonders gefreut, denn die Show, mit der wir unterwegs sind, ist ja die Biershow, wo wir über die Wissenschaft des Biers sprechen und so weiter, und wo es nachher auch immer Bier zu trinken gibt und Laugengebäck, frisch gebackenes auf der Bühne zu essen gibt. Und diesmal hat mir jemand Bier mitgebracht nach der Show. Und zwar, du erinnerst dich, du hast in deiner Bayern-Sendung Hock die her.
Ja.
Genau. Mal eine Sendung über eine Klosterbrauerei gemacht.
Mallersdorf, ja.
Genau, und ich habe mir, wie ich die gehört habe, gedacht, das würde ich echt mal gern kosten, das Bier, aber das ist ja schwer zu kriegen.
Ja.
Und jetzt habe ich aber vom besagten
Du kannst es sogar in der Brauerei bestellen, also die verschicken das.
Ja, aber wie gesagt, da muss man ja zu Hause sein und alles. Aber in dem Fall, jetzt hat mir besagter Podcast-Hörer oder einer von den vielen Podcast-Hörern 2 Flaschen Mallersdorfer Bier mitgebracht.
Ach, schön. Vorne schön mit Schwester Doris drauf, ne?
Ja, die waren auch irgendwie so 2 verschiedene. Ich habe ein Kellerbier und ein Vollbier, glaube ich. Aber die waren, glaube ich, auch für die ganze Truppe der Science Busters gedacht, aber ich habe sie gleich alle mitgenommen. Und ich habe auch versprochen, ich werde darüber berichten, wie sie geschmeckt haben, aber ich habe sie noch nicht getrunken. Das mache ich dann vermutlich erst am Wochenende, also morgen und übermorgen, und werde dann darüber berichten. Und um das gleich über den Weg zu schaffen, muss ich wieder Werbung machen, also damit ich noch mehr Bier bekomme. Also die nächste Gelegenheit, mir Bier zu schenken.
Ja.
Oder die Science Busters zu sehen, was auch immer, weil wir nämlich in das schöne Land Liechtenstein kommen, und in der Gegend, wie gesagt, spielen wir nicht so oft, drum sage ich das mal, weil mich immer Leute fragen, wann wir in ihre Gegend kommen. Also wir treten am 6. Juni in Liechtenstein auf, in Schaan, aber das ist, glaube ich, wurscht, weil das sowieso alles irgendwie eins ist,
genau, nebeneinander. Kommst du rein, bist du drin.
Ja. Genau, also da könnt ihr vorbeikommen, wenn ihr euch irgendwie die Bierschule Science Busters angucken könnt. Oder, und das ist auch unser erster Schweiz-Auftritt mit dieser Show, am Tag danach, 7.8. in Zürich. Im Miller Studio heißt das, glaube ich. Das wird sich auch mit Spezialgästen. Also einmal bei der Biershow wird der Schweizer Molekularkoch Rolf Kaviezel mit dabei sein, falls man ihn da kennt. Und am Tag danach spielen wir so eine Esoterik-Pseudowissenschaft-Show. Also da geht es um Esoterik und Pseudowissenschaft. Wer nichts weiß, muss alles glauben, heißt denn da ist Hugo Stamm mit dabei, falls du von dem schon mal gehört hast.
Nee.
Ist auch ein Sekten-Experte aus der Schweiz, der hat sich mit Scientology angelegt und wirklich angelegt, also bis so Reifenaufstechen angelegt.
Wow.
Und mit Lichtfasten und sowas beschäftigt, und der wird auch da bei uns auf der Bühne sein, und dann werden wir die ganzen Geschichten, von die er da erlebt hat, nochmal genau klären. Also wer dahin im Westen Österreichs, im Süden Deutschlands, im Osten der Schweiz kommen will, 6., 7., 8., Liechtenstein, Schweiz, kommt gerne vorbei. Ich freue mich, und könnt gerne Bier mitbringen. Müsst ihr nicht. Also wir spielen auch, wenn ich nachher nichts bekomme. Aber
nicht so
wenn
gut.
Ihr Hallo sagt, da muss ich vorher trinken. Nee, also ich trinke vorher überhaupt nichts. Und wie gesagt, aber ich freue mich auf jeden Fall, wenn Podcast-Hörer vorbeikommen. Es freut mich immer zu sehen, dass es doch Menschen da draußen gibt, die das wirklich hören und freiwillig und
ja, ich sehe das ja auch nur daran, dass von meinem Server Sachen runtergeladen werden und selten ich mal angequatscht werde. Ja, aber sonst kriegt man es selten mit.
Ja. Das sind übrigens die letzten Shows vor der Sommerpause. Also wir spielen davor noch 1., 2., 3. Juni in Wien. Aber das war's dann vor dem Sommer, bevor es dann nach dem Sommer mit der ganz neuen Show weitergeht. Aber davon erzähle ich dann sicher auch noch was.
Ja, es wäre auch wieder die Tradition, wenn du nicht jede Sendung erzählen würdest, wo die nächsten Termine sind.
Genau. Aber jetzt können wir auch gerne was über das Universum erzählen. Also diese Geschichten, die du mir erzählt hast, diese mit Tabbys Stern, dieser komische Stern, der dunkler und heller wird. Mhm. Ich habe die Papers irgendwo mal abgespeichert. Ich glaube, die neuen Hypothesen gehen darum, dass du da irgendwelche Objekte in den Lagrange-Punkten hast. Also über die haben wir sich auch schon mal gesprochen.
Ja, aber ich habe schon wieder vergessen, was das ist.
Ja, also Lagrange-Punkte sind Gleichgewichtspunkte. Wenn du zwei große Dinge hast, zwei große Himmelskörper, Sonne und Planet zum Beispiel, Sonne und Jupiter, dann gibt es fünf Punkte oder zwei Punkte, wenn man die stabilen nimmt. Die befinden sich entlang der Bahn des kleineren Objekts, also im vorigen Beispiel entlang der Bahn des Jupiters, 60 Grad vor und 60 Grad hinter Jupiter, und dort können kleinere Objekte stabil sich befinden, und bei uns im Sonnensystem gibt es da eben hunderttausende Asteroiden, die sich in den Lagrange-Punkten des Jupiter befinden, die Trojaner-Asteroiden, und auch Uranus und Neptun haben solche Trojaner, die Erde hat einen Trojaner, der Mars hat einen Trojaner, also sowas gibt's, und das könnte die vermuten, dass es eben auch dass eben eine besonders dichte Wolke von Trojanern, glaube ich, diese Verdunklung verursacht. Aber wie gesagt, ich habe nur die Überschrift und ein paar Zeilen vom Abstract gelesen. Also ich habe das auf meiner Liste für irgendwie Blogartikel in Zukunft. Aber solange ich hier vermutlich erst, wenn ich wieder aus der Schweiz zurück bin, habe ich wieder mehr Zeit, mich ums Blog zu kümmern. Aber irgendwas wird schon sein, was diese Dinger hier, diese Stern verdunkelt. Also irgendwas muss es sein. Und wir werden es rausfinden.
Ich bin gespannt.
Was auch eine Hypothese ist, es gibt zwei Hypothesen, eine weitere Hypothese für diese Verdunkelung, und das passt dann zu dem Thema, was ich noch erzählen wollte aus dem Universum, das sind Ringe, also Planeten, ein Planet mit großen Ringen. Weil auch Ringe können dafür sorgen, dass das, wenn die Geometrie gerade so stimmt und die auf eine spezielle Art und Weise da am Stern vorüberzieht, dann kann eben so ein Ring die Verdunkelung irgendwie komisch machen. Mhm. Und wir haben bis jetzt noch nicht einwandfrei Planeten mit Ringen bei anderen Sternen identifiziert, aber dafür sind wir jetzt gut dran, die Ringe des spektakulärsten beringten Planeten im Sonnensystem zu verstehen, denn seit knapp einem Monat, wir sind ja schon ein bisschen länger nicht auf Sendung, darum habe ich das Thema damals als aktuell eingespeichert gehabt, aber wir haben sicherlich schon mal über das Ende der Cassini-Mission gesprochen in einer der letzten Sendungen. Was die Raumsonde jetzt quasi, die hat irgendwie kein Treibstoff mehr, und man verhindern will, dass die irgendwie unkontrolliert mal irgendwie vielleicht auf Enceladus oder den anderen Eismond abstürzt, wo man eventuell Leben vermutet und es kontaminiert, möchte man die halt vernünftig entsorgen, und das macht man auf so spektakuläre Art und Weise wie möglich, nämlich man hat jetzt erstmal die Raumsonde innerhalb des Bereichs der Ringe gesteuert. Ja, also bis jetzt ist Cassini überall außen rum geflogen, zwischen den Ringen, also nicht wirklich zwischen den Ringen, aber halt in der Nähe der äußeren Ringe, zwischen den Eismonden und so weiter. Mhm. Und jetzt ist sie dorthin geschickt worden, also zwischen Planet und der inneren Grenze der Ringe.
Ah ja.
Da ist jetzt hingeflogen, das hat man nicht gewusst, ob das klappt, weil man auch nicht wusste, was da alles drin rumfliegt für Krempel in der
Region. Aber echt, das wusste man nicht? Ich hätte gedacht, das weiß man.
Naja, man kann das schon beobachten, aber es kann immer so Kleinkram, ich meine, die Ringe bestehen aus wahnsinnig vielen kleinen Teilchen, so ein Mikro, von Staubkorn groß bis so, keine Ahnung, Bürogebäude groß ungefähr, die da rumschwirren, und Cassini ist zwar eine große Raumsonde, aber jetzt auch nicht so groß, und wenn da halt irgendwie die jetzt auch eine Gegend fliegt, wo halt dann doch mehr von diesen Teilchen rumfliegen, dann dann war es die mal eine Raumsonde. Und man hat es nicht gewusst, man hat zwar gewusst, dass da jetzt wirklich wahnsinnig viel sein kann in dieser Lücke, weil sonst würden wir keine Lücke sehen, aber Kleinkram hätte da durchaus sein können, der die
ist aber keiner
macht.
Oder wie?
Ja, schon, also wird schon was sein, ein bisschen was, aber zumindest nicht genug, um die kaputt zu machen. Und jetzt wird das hat Ende April stattgefunden, dieser erste Flug in die Lücke, und jetzt fliegt die dann noch 21 Mal weiter rum. Und irgendwann ist jetzt quasi, wird sich bis auf 3000 Kilometer der äußeren Grenze des Saturn nähern und war 300 Kilometer am innersten Ring dran, beziehungsweise wird 300 Kilometer am innersten Ring dran gewesen sein, wenn dann alles zu Ende ist. Und irgendwann wird sie dann am Schluss, wenn sie dann alles gesehen hat, was sie da innerhalb des Ringbereichs sehen kann, wird sie dann in die Atmosphäre des Saturn stürzen.
Wenn du sagst, wir beginnen die Ringe zu verstehen, was hatten wir denn da nicht dran verstanden?
Naja, es gibt immer noch, die ganze Geschichte der Ringe ist eine lange Geschichte und eine Geschichte voller Missverständnisse. Ach, ich glaube, der Witz versteht halt auch keiner mehr, oder?
Wahrscheinlich nicht, nee. Aber der Stern leidet heute noch drunter.
Ja, jedenfalls Also früher hat man natürlich erst überhaupt nicht gewusst, was das ist. Also die Ringe hat damals Cassini, glaube ich, entdeckt. Darum heißt die Raumsonde auch so Cassini. Also das war so im 17., 18. Jahrhundert, wo man erstmal entdeckt hat, dass da überhaupt irgendwelche Ringe sind. Und dann gab es wilde Spekulationen, also ob das irgendwelche Henkel am Planeten dran sind oder sonst irgendwas. Es gibt eine wunderbare Hypothese.
Henkel-Hypothese?
Nee, es gibt dafür bessere, nämlich, dass die Ringe des Saturn die Vorhaut von Jesus sind.
Mir fällt keine Pointe ein, mach schnell weiter.
Nee, also es hat irgendwie, ich weiß nicht, ich habe das mal irgendwo in einem von den früheren Science-Busters-Büchern ist das genau aufgeschrieben, aber ich habe die Details gerade nicht im Kopf. Es gab irgendwie so eine religiöse Hypothese, man irgendwie Jesus ist ja wie alle Juden beschnitten worden, ja, als Kind.
Und irgendwo muss die Frau ja hin, ne?
Und irgendwo am Ende ist er in den Himmel aufgestiegen. Jetzt ist die Frage halt, dass wenn man sich solche Sachen ausdenkt, in der Theologie, dann muss man, das lang genug bestehen bleibt, irgendwann muss man halt dann irgendwie mit den Fakten klarkommen, die man damals erfunden hat. Mhm. Und jetzt ist die Frage, Jesus ist körperlich in den Himmel aufgestiegen. Was ist mit seiner Vorhaut passiert?
Ist die? Aber was ist dann der Planet? Die Eichel?
Nee, ich glaube, es ist einfach der Planet. Aber irgendwie, es gibt ja tatsächlich so eine theologische Hypothese. Ich weiß nicht, aus welcher Zeit die stammt. Ein bisschen älter ist sie schon. Das ist keine aktuelle Forschung. Aber da hat eben einer gesagt, ja, die Vorhaut ist quasi auch mit zum Himmel aufgestiegen und ist dann quasi so um den Saturn. Weiß nicht, ob die da hängen geblieben ist am Saturn oder ob die da absichtlich quasi zwischengelagert wird. Und auf jeden Fall schwirrt die da um den Saturn rum. Vermutlich ist sie zwischendurch ein bisschen größer geworden, denke ich mal. Und ja. Das ist, wie gesagt, so das waren so die ersten Schritte beim Verständnis der Ringe. Das wissen wir heute mit ziemlicher Sicherheit, dass es falsch ist, ja. Also, die Saturnringe sind nicht die Vorhaut Gottes. Aber es war
zu sind nur die ganzen Kirchentagshandeln, sind doch gerade noch in Berlin. Da renne ich jetzt auch einfach mal mit einem Plakat durch die Stadt. Die Saturnringe sind nicht die Vorhaut Jesu.
Ja, mach das mal. Obwohl, hier in Jena ist ja auch Kirchentag, also so ein anderer, wir haben ja hier Lutherkram die ganze Zeit und hier irgendwo ist es eine Messe im Planetarium. Ich habe noch nicht gesehen, ob die jetzt gerade schon ist oder schon war, aber vielleicht könnt ihr das ja auch mal anbringen dort. Ja, also was man jetzt, um zur seriösen Forschung zurückzukommen.
Ich kann man hat einen Forschungsantrag schreiben.
Ja, der Vatikan schickt eine Raumsonde.
Vermessung der Vorhaut Jesu.
So eine kreuzförmige Sonde. Ja, wie gesagt, seriöse Wissenschaft. Man hat lange nicht gewusst, man hat gewusst, okay, die Vorhaut ist es nicht, aber ist das jetzt so wie ein Hula-Hoop-Ring, ja, so ein solides Teil, was in den Saturn rumgeht, oder ist es vielleicht was Flüssiges, oder was ist es? Und das hat man lange nicht gewusst. Und da kam dann eben, jetzt fällt mir gerade der Name nicht ein. Das erinnert mich an die Konklusion einer Geschichte, über die ich später erzählen will. Macht mir gerade wieder Angst. Was passiert, wenn man Dinge vergisst? Maxwell. Ich sag's dreimal, dass ich nichts vergesse. Clark Maxwell, der Typ, der die berühmten Wechselgleichungen gemacht hat, Elektromagnetismus quasi erfunden hat, also Elektrizität und Magnetismus vereint hat, einer der wichtigsten Wissenschaftler aller Zeiten. Haben wir, glaube ich, letztes Jahr vor 2 Jahren, wie Jubiläum war von ihm, haben wir da auch ausführlich drüber gesprochen. Der hat angefangen unter anderem, indem er bei einem mathematischen Wettbewerb mitgemacht hat, also das war so eine Preisfrage quasi, die ausgeschrieben war, und die Frage ihm zu erklären, was Sinnvolles über die Saturnringe zu sagen, und er hat ausgerechnet und mathematisch eben gezeigt, dass die Saturnringe eben nicht fest sein können. Das kann kein echter Ring sein, der da rumwirbelt. Es kann auch nicht flüssig sein. Das funktioniert auch nicht. Da quasi die Stabilität angeschaut. Könnte so ein Ding stabil sein? Und das Einzige, was übrig blieb, war eben jede Menge Kleingram. Was wir heute wissen, diverse Teilchen, die da rumfliegen. Das hat man dann gewusst. Was man nicht gewusst hat, war, dass zum Beispiel, dass es eben nicht nur diesen einen großen Ring gibt, beziehungsweise eben diese 2 Ringe mit der einen Lücke in dazwischen, die Encke-Teilung, die man auch schon vor 200-300 Jahren kannte, sondern dass da wirklich viele, viele Ringe sind. Und ich kann mich noch erinnern, als ich nach Jena kam, 2005, hat mein damaliger Chef, der hat sich auch intensiv mit Staub im Sonnensystem beschäftigt und war auch an der Cassini-Mission beteiligt. Und da haben die gerade ein Paper veröffentlicht, wo sie eben einen neuen Ring des Saturn entdeckt haben, 2005, und den größten Ring, den man bis dahin entdeckt hatte, also der war größer als alle anderen, der war ganz weit draußen, und der ist halt irgendwie entstanden durch den Eisvulkanismus auf Enceladus, also da schmeißen die Eisvulkane ständig Teilchen ins All und die bilden halt dann den Ring. Das war auch sowas, was man nicht gewusst hat, dass quasi da Monde ihre eigenen Ringe erzeugen. Die Dynamik zwischen dem Monden und den Ringen, also die Monde mit ihrer Gravitationskraft, die sind quasi Schäferhundmonde, nennt man das, ja, also die quasi steuern quasi die Ringteilchen, halten die da in gewissen Bereichen fest. Also da gibt es wahnsinnig viel Dynamik, was man da noch verstehen kann bei den Ringteilchen. Auch wie die entstanden sind, der Ring, weiß man auch noch nicht genau. Also es ist ziemlich sicher, dass der nicht immer da war. Der dürfte so astronomisch gesehen relativ neu sein, also ein paar hunderttausend Millionen Jahre alt nur, und Saturn ist ja wesentlich älter mit 4,5 Milliarden Jahren, und ob das jetzt quasi irgendwie ein Mond war, der auseinandergerissen ist, eine Kollision oder sonst irgendwas, also da gibt es noch viel, was wir lernen können bei den Saturnringen.
Ja, da bin ich gespannt, was da noch rauskommt.
Ja, das werden wir sehen. Noch ist mein Cassini ist dann bald Ex, aber irgendwann wird es vielleicht mal eine neue Sonde geben, die da hinfliegt und sich das Ganze anguckt. Mhm. Du bist dran.
Ach, ich bin dran. Ich dachte, jetzt käme noch mehr aus dem Universum.
Ach so, wollen wir bis zum Universum ein Aufwasch wegmachen?
Hatte ich gedacht, aber müssen wir nicht. Dann also, mache ich mal weiter mit der Wiege der Menschheit. Das ist die ist ja auch im Universum. Die Wiege der Menschheit ist möglicherweise nicht in Afrika gewesen oder möglicherweise nicht nur in Afrika gewesen. Deutsche Wissenschaftler haben jetzt festgestellt, dass die Fossilien eines, wie heißt der? Graecopithecus freibergi, ist ein 7,2 Millionen Jahre alter Hominide, also die Fossilien eines Hominiden, 7,2 Millionen Jahre alt, auffallend menschliche Merkmale besitzen würde. Haben sie gesagt, in Griechenland haben sie von dem einen Unterkiefer gefunden, in Bulgarien haben sie von dem einen Zahn gefunden. Und das ist schon ordentlich.
Nicht der gleiche Typ, oder?
Doch, ist ein und derselbe Typ. Der ist der Zahn rausgefallen, dann ist der da hingewandert. Genau. Der hieß Volker, das war die Volkerwanderung. Und was sie gemacht haben, ist, sie haben sich die Zahnwurzeln angeguckt. Finde ich total abgefahren. Menschenaffen haben nämlich 2 oder 3 getrennte Zahnwurzeln. Und Vormenschen und Menschen, die haben miteinander verschmolzene Zahnwurzeln. Und Graecopithecus freibergi hat miteinander verschmolzene Zahnwurzeln. Jetzt vermuten sie, dass es ein Vormensch gewesen sein könnte, wissen aber auch, dass sich auf Basis dieser beiden Funde, also dieser wenigen Fossilien, da keine sichere Aussage treffen lässt und hoffen jetzt, dass sie noch weitere Fossilien finden. Im Umkreis der Fossilienfunde haben sie dann halt auch fossile Pflanzen gefunden und sowas und daran festgestellt, dass es Savannengebiete waren damals, als der Herr Freibergi da gelebt hat. Also ähnlich wie da, wo die Wiege der Menschheit in Afrika im Moment vermutet wird. Das war ja auch ein Savannengebiet. Okay. Mal gucken, was da rumkommt. Also ist es nur ein Hinweis. Wir brauchen mehr Forschung, wie immer.
Also ich überlege gerade, wie das, es ist jetzt quasi irgendwie ein Ding, was da in Europa, also Griechenland, rumliegt und dabei, ist die Frage, wenn eigentlich aber davon ausgehen, dass dort, wo die Quelle ist, das meiste Zeug ist, also wenn die da quasi.
Ja, aber es ist älter. Das Problem ist, es ist älter als
schon klar, Afrika, aber ich frage mich halt trotzdem, aber warum findet man dann, vielleicht hat es ja irgendwie auch geografische Gründe oder sowas, weil irgendwie in Afrika hast du einfach mehr Gegend, wo du rumgraben kannst oder mehr geologische, wie bei den Asteroideneinschlägen, mit den Asteroidenkratern, die sollten irgendwie, das sind ja auch quasi am Mond wahnsinnig viele. Und auf der Erde wahnsinnig wenig, aber nicht, weil irgendwie alles auf dem Mond fällt, sondern weil du es ja am Mond halt gut finden kannst. Ja, ja. Also ich frage mich dann, ob das jetzt quasi, dass wir dann in Europa so wenig finden, wenn da die Wiege war, liegt das, dann hat das irgendwie geologische Gründe, dass da einfach weniger.
Wir haben noch nicht, vielleicht haben wir auch einfach noch nicht wirklich danach geguckt, also nicht gezielt danach gesucht. Vielleicht wollen die auch einfach nur ein bisschen Kohle haben, um ein bisschen rumgraben zu können, kann ja auch sein.
Das ist vermutlich eine gute These. Wenn wir gerade bei der Wiege der Menschheit sind, ein Grund, warum es die Menschheit gab, ist, dass die Dinosaurier weg sind.
Ja.
Das ist jetzt eine sehr schlamme Überleitung.
Aber
wie gesagt, das heißt immer so, wenn die Dinos quasi nicht ausgerottet wären bei diesem großen
Einschlag. Da wären wir scheiß Nager geblieben, ja.
Genau. Und jetzt hat man einen weiteren, also jetzt auch vor ein paar Wochen hat man einen weiteren potenziellen Einschlagskrater gefunden, der 250 Kilometer Durchmesser hat und damit der größte Einschlagskrater der Welt wäre.
Oh, wo ist der?
Bist du raten, was soll ich das sagen?
Sag's mir, ich komme nicht raus. Irgendwo im Pazifik.
Nee, Pazifik, das ist Atlantik. Falklandinseln.
Ach.
Mhm. Unter den Falklandinseln.
Das heißt, die Falklandinseln sind ein Rest davon?
Nee, das nicht, sondern bei diesen alten Krater, das war auch das Problem, wie man damals diesen Chicxulub-Krater gesucht hat, hat er gewusst, das war das Problem, warum so lange bis weit in die 90er Jahre hinein diese Einschlagsthese bei den Dinos eigentlich nicht wissenschaftlich anerkannt oder höchst umstritten war, weil alle zu Recht gesagt haben, wenn da so ein Riesenteil runtergekommen ist, 10 Kilometer groß, dann muss es auch einen Riesenkrater geben, ja, mindestens 100 Kilometer groß, wo ist das Ding? Und hat man halt nicht gefunden, aber das ist halt das Problem, bei diesen alten Kratern, wenn die sind halt durch die ganze Erosion und so weiter.
Ich wollte gerade sagen, das erodiert doch auch weg.
Und vor allem, wenn du das Pech hast, dann liegt er in irgendeiner Plattengrenze und ist dann irgendwie per Plattentektonik schon weg oder halt liegt unter dem Meer und da findet man auch nicht so leicht. Mhm. Und das heißt also, wenn die Falklandinseln, die sind jetzt nicht irgendwie, das ist ja doch noch Küste, da ist quasi halt noch, das ist halt aus geologischer Sicht halt Land, ein bisschen feuchtes Land. Man hat eben den durch solche seismischen Messungen gefunden. Ja? Also man hat zuerst das Gravitationsfeld beim Vermessen, das Magnetfeld, und da siehst du halt dann, da kannst du halt irgendwie so Verdichtungen im Gestein und sowas messen, die auf Einschläge hinweisen. Dann hat man seismische Messungen gemacht und festgestellt, dass eben sich eben eine der Inseln in einer Vertiefung mit 250 Kilometer Durchmessern befindet. Mhm. Und das ist eben interessant.
Einerseits, aber wo kommt die Insel her?
Ja, das ist halt, müsste man sich genau schauen. Also das kann halt einfach da wo halt Insel herkommen, da ist halt irgendwie, kann der Zentralberg vom Krater sein, wenn es ein Krater ist, aber dann wird man den vielleicht genau sehen, oder halt einfach irgendwie halt so Sedimentkram, der irgendwas aufgeschüttet hat, also da kann ich jetzt zu wenig sagen.
Ich hätte es einfach spannend gefunden, aber ja. Hm.
Aber was halt wirklich spannend ist, dass dieser Einschlag vor 250 Millionen Jahren stattgefunden hat. Und weißt du, was vor 250 Millionen Jahren
passiert ist? Da sind die Dinosaurier ausgestorben.
Nee, da sind nicht. Die Dinosaurier sind vor 65 Millionen Jahren ausgestorben.
Verdammt.
Ja, also da.
Wer ist denn dann ausgestorben?
Ja, das wissen wir nicht. Wir wissen nur, dass jemand ausgestorben ist. Nämlich dieses Ding nennt sich Perm-Trias-Grenze oder Perm-Trias-Ereignis. Mhm. Und das war das größte bekannte Massensterben der Erdgeschichte.
Oho!
Das ist, ich habe gerade hier Wikipedia aufgemacht, weil ich die Details von dem nicht mehr so auswendig wusste. Hier steht, das einzige bekannte Massensterben, das auch Insekten betraf.
Ah.
Also 75% der an Land lebenden Arten, 95% der marinen Invertebraten, also keine Ahnung, Korallen, Trilobiten und so Krempel, sind ausgestorben. Da ist wirklich wahnsinnig viel weg und man hat dann lange nicht gewusst,
was. Vor allen Dingen auch Insekten, weil die überleben das ja normalerweise, ne?
Ja, aber man hat irgendwie nicht gewusst, also man weiß es natürlich immer noch nicht, aber.
Das ist auch ein geiler Satz. Die Insekten überleben das normalerweise. Also, ja.
Ja, aber es gab eben verschiedene Hypothesen, was da eben passiert sein könnte. Also das war auch die Zeit, wo der Superkontinent Pangea gerade aktiv war, also wo es ihn halt gab. Mhm. Und da gab es die Falklandinseln auch schon, ja. Also die sind quasi schon, die sind ein Rest von der Kruste. Dann können wir auch das Rätsel erklären, wo die Falklandinseln herkommen. Ja, also die sind halt irgendwie nicht irgendwie vor kurzem entstanden, sondern war auch Blödsinn, wenn ich gerade drüber nachdenke, was ich vorhin erzählt habe. Als Gondwana, ein Teil, der südliche Teil von diesem Superkontinent aufgebrochen ist, da war halt irgendwie, die Falklandinseln waren ein Teil davon. Ja, also ist klar, wenn das Teil vor 250 Millionen Jahren eingeschlagen ist, dann war das ganz woanders auf der Welt, als es heute ist. Ja, das ist dann mit Plattentektonik irgendwie dahin gekommen. Aber man geht eben davon auch aus, dass eben, wenn so Superkontinent auseinanderbricht, das ist der Wilson-Zyklus, nennt sich das, ja, also dieser langsame Zyklus von Superkontinent bricht auseinander, einzelne Teile, Kontinente wandern über die Erde, vereinigen sich wieder zu einem Superkontinent, bricht wieder auseinander und so weiter, also das weiß man, dass es diesen Zyklus gibt und der hat halt dadurch, dass halt eben jede Menge, quasi da gibt's, das hat natürlich einen wahnsinnigen Einfluss auf das Klima, wie die Landmassen aufgeteilt sind von Meeresströmungen, Luftströmungen, Wasser, also irgendwie Regen, der dann irgendwie Kalkstein auflöst und alles so Zeug. Also, dass eben da ein Klimawandel stattgefunden hat, der das Aussterben verursacht hat oder halt Vulkanismus, ja, also Vulkanausbrüche gab es jede Menge. Die sibirischen Trapps, falls dir die was sagen.
Nee.
Das war im Wesentlichen so Sibirien ein einziger Vulkan.
Oh.
Also wenn du da jetzt nicht irgendwie so ein Riesending, was irgendwie einfach einmal Peng gemacht hat, sondern da sind halt über sehr, sehr lange Zeit, ist dort halt einfach wahnsinnig viel Lava aus der Erde gekommen und hat dann halt irgendwie so eine Fläche von 7 Millionen Quadratkilometer bedeckt. und natürlich auch wahnsinnig viel Kohlendioxid in die Atmosphäre entlassen. Mhm. Und das könnte auch ein Grund sein. Oder eben der Einschlag, nur hat man da halt eben bis jetzt noch keinen passenden Krater gefunden. Und wenn jetzt dieser Krater tatsächlich existiert und der bestätigt werden kann, dann wäre das durchaus die Impact-Hypothese durchaus gestärkt, dieses Perm-Trias-Dingens verursacht hat.
Das aber cool. Letztgültig nachweisen kann man das nicht, ne?
Letztgültig kommt auf an, was du das letztgültig jetzt wieder letztgültig definierst. Also bei den Dinosauriern ist es quasi auch nicht letztgültig gesagt. Hast du immer dieses komische Iridium, diese Iridiumschicht, also du weißt, dass zu der Zeit auf jeden Fall etwas auf der Erde eingeschlagen sein muss, weil nur was aus dem Weltall kann dieses Iridium auf die Erde bringen, und nur wenn es groß genug war, kann sich das Iridium auf der ganzen Erde verteilt haben, wie man es eben in dieser Schicht sieht, und den Krater hast du auch noch dazu und jede Menge, also da ist die Indizien sind halt so stark.
Ja, eine Gedenktafel werden wir wahrscheinlich nicht finden. Ja.
Nee, aber wie gesagt, es ist halt auf jeden Fall interessant, dass man jetzt eben auch ein weiteres großes Massensterben hat, das man mit einem entsprechend großen Krater in Verbindung bringen kann. Und wie gesagt, das muss mit 250 Kilometer, das muss dann echt ein ordentlicher Brummer gewesen sein, der da runtergekommen ist. Man hängt natürlich davon ab, welches Material das war.
Ich meine, fängt dann nicht die ganze Atmosphäre Feuer, wenn da so ein Energie, also ist doch eine unendlich Energie drin in so einem Ding, oder?
Ja, nicht? Ja und nein. Es ist, natürlich ist da jede Menge Energie drin, die die Atmosphäre auch wahnsinnig aufheizt. Vor allem, was du dann wirklich, das Problem, was du wirklich damit hast, ist dann, dass da natürlich jede Menge Trümmer hochgeschleudert werden, kleinere, und wirklich hochgeschleudert werden und dann alle wieder runterkommen und dann
das hast heißt, du das so einen sekundären Aufschlag sozusagen.
Erstens mal das und dann hast du vor allem das Problem, mit der Energie, weil dann hast du halt wirklich quasi Welt, weil das Zeug wird so hochgeschleudert, dass es sich quasi halt fast um die ganze Welt verteilt, diese Trümmer.
Ja.
Und dann hast du quasi nicht nur eins, sondern so ein Meteorit, der durch die Atmosphäre saust, sondern auf dem ganzen Planeten überall, fast simultan, rauscht das Zeug durch die Atmosphäre und das heizt die Atmosphäre dann wirklich wahnsinnig auf. Und das kann dann eben auch überall Waldbrände erzeugt, das ist eben auch was man hat auch Spuren beim Dinosaurier-Ereignis jetzt, hat man auch weltweit Spuren von Bränden gefunden, die man auch eben auf das zurückführt. Mhm. Also so, das kann schon passieren. Also wenn die Atmosphäre, wenn das jetzt irgendwie, damit die Atmosphäre jetzt wirklich so klassisch zum Brennen anfängt, ja, da muss man dann schon, da geht es dann wirklich so um planetare Kollisionen.
Also okay,
da
ist dann
so die Atmosphäre weg, die wird dann quasi weggepustet, die ist dann nachher nicht mehr da. Aber in dem Fall, so aufgeheizt wird sie auf jeden Fall. Und das ist auch eins der Dinge, die dafür sorgt, dass eben so ein Massensterben stattfindet. Weil eben auch unter anderem, neben vielen, vielen, vielen anderen unangenehmen Sachen, die bei sowas passieren, auch die Atmosphäre wahnsinnig heiß wird.
Kommen wir zu etwas völlig anderem, zum Flamingo, was ja auch mit Tieren ist, die allerdings noch nicht
ausschauen. Das habe ich auch gesehen.
Hast du gesehen?
Cool. Ja, ja, ja.
Das war die absurdeste, Überschrift, die ich gesehen habe. Chinesische und amerikanische Wissenschaftler haben festgestellt, dass, warum Flamingos auf einem Bein stehen. Und zwar sparen die dadurch Energie, weil die nämlich die Hüfte und das Knie im Körper irgendwie haben. Und das Knie in der Standposition angewinkelt ist, der Körperschwerpunkt vor dem Knie liegt und die Gelenke dadurch so stabilisierend wirken, dass der Flamingo keine Kraft aufwenden muss, um stehen zu bleiben. Allerdings nur auf einem Bein. Sobald er auf zwei Beinen steht, muss er wieder rumbalancieren und das kostet Energie und kostet Kraftaufwand. Und rausgefunden haben sie das, und darum war die Überschrift so schön, rausgefunden haben sie das, indem sie auch mit Flamingo-Kadavern experimentiert haben und dabei rausgefunden haben, dass Flamingo-Kadaver nur dann stehen bleiben, wenn man sie auf ein Bein stellt. Das finde ich schon. Auf zwei Beinen können die das nicht. Und die Überschrift lautet: Selbst tote Flamingos stehen noch auf einem Bein. Das fand ich
schön. Das ist ja Flamingo-Aufstellung.
Super. Ja, ich musste sehr lachen. Ich so, also, wer kommt auf so eine Idee? Ey, komm, lass mal den Flamingo umbringen. Mal gucken, ob der dann immer noch steht.
Ja. Ja, okay, vielleicht war das, ich ein anderes Szenario ist vielleicht plausibel, ja. Stell dir vor, da ist so ein Forschungszentrum, ja, das sind irgendwie halt die Flamingos in den Labors, die stehen da rum und
die stehen draußen in den Teichen, weil
Forschungsinstitute
immer Szenario, so super geile,
also. Ja, nein, mein Szenario ist, die stehen da rum und dann gibt's abends so eine Party und dann kommen wir, gehen mal die Flamingos angucken und dann die besoffenen Jungwissenschaftler führen sich da wahnsinnig auf und am Ende ist irgendwie der Flamingo tot. Und dann denke ich, oh Gott, was machen wir jetzt, morgen kommt der Chef wieder ins Büro, komm, lass uns mal den Flamingo aufstellen. So war das.
Das kann natürlich auch sein. Oder die Flamingos sind einfach gestorben und keiner hat's gemerkt. Weil die sind einfach stehen geblieben. Gut, aber wie ist denn das eigentlich, wenn so ein Flamingo jetzt beispielsweise einen Schlaganfall kriegt?
Ich kriege einen Flamingo Schlaganfälle?
Weiß ich nicht. Also, lass uns einen Forschungsantrag schreiben, der im Zweifelsfall, am besten gehen wir damit dann wir gehen zu Fraunhofer, ja, weil die machen nur so Anwendungsdinger und wir machen einen Antrag auf Erforschung einer Schlaganfallinduktionswaffe für Flamingos.
Ja, wir bringen denen einfach Kettenrauchen bei. Dann wird schon einer da drauf gehen dabei.
Früher oder später, ja, aber das ist dann wieder so viel Statistik.
Die schauen sich wahnsinnig cool aus, wenn die da auf einem Bein hier stehen und
rauchen.
Mit Flügel müsste der das so Ding mit Flügel machen.
Ja, soweit meine Flamingos.
Ja, ich habe gute Nachrichten zur Abwechslung mal, ja. Wir haben ja immer so viele über irgendwelche Nachrichten hier, der Klimawandel macht das tot, der Klimawandel macht das kaputt. Jetzt haben wir endlich mal ein Ding gefunden, dem der Klimawandel nicht so ganz zusetzt und vor allem ist es ein Ding, das man wirklich gut brauchen kann, nämlich und vor allem, was ich auch sehr, sehr gerne esse, und zwar Miesmuscheln.
Aha.
Finde ich wahnsinnig toll.
In Tomate oder in Weißwein?
Lieber Weißwein.
Ja. Gut, ich auch. Dann, und du darfst dann weiter mitspielen.
Gut, oh, sehr gut. Aber dann kriegt man halt selten, beziehungsweise irgendwie halt, es ist halt, wenn du es hier in Deutschland kaufst und machst, ist es halt nie so gut, wenn du es irgendwie frisch vom Meer irgendwo kriegst.
Ah.
Und da hat man auch immer gesagt, Muscheln oder generell Schalentiere, dass die Probleme mit dem Klimawandel kriegen, weil ja auch die Meere immer saurer werden.
Ja.
Aber das ganze Kohlendioxid wenn das in der Atmosphäre mehr wird, dann wird auch die Konzentration von dem im Wasser mehr.
Mhm.
Und dann wird der pH-Wert niedrig und sauer löst dann die Kalkstrukturen auf. Also Muschelschalen und andere Viecher, da gibt es wirklich viele Tiere, die darunter leiden und leiden werden. Aber, und das haben jetzt Wissenschaftler vom Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung herausgefunden, die haben Miesmuscheln untersucht zwischen 2012 und 2014 in der Ostsee, einmal vor Kiel und einmal bei Sylt. Und haben festgestellt, dass die anscheinend sehr gut damit klarkommen. Also, dass die sich anscheinend wirklich sehr gut anpassen können. Dass die wirklich halt die fast gar nicht beeinflusst werden mit ihrer Schale, ihrer Entwicklung. Dass auch die Larven, dass schon die Larven quasi schon diesen Kalzifizierungsprozess besser gestalten als früher und deswegen halt diese schlechteren Umweltbedingungen ausgleichen.
Cool.
Wie sie es genau machen, wissen sie nicht, nur dass es stattfindet. Und wie gesagt, das ist halt gut für alle Leute, die gerne Miesmuscheln essen, aber natürlich auch generell für die Wasserqualität, weil Muscheln filtern ja Wasser wahnsinnig gut und sind auch ein Teil der Nahrungskette und so weiter. Also wenn es den Miesmuscheln gut geht, dann geht es uns allen gut.
Bleiben wir bei den Wasserbewohnern. Gruseligste Überschrift dieser Sendung. Parasit im Augapfel von Forellen manipuliert deren Verhalten.
Ich hätte Frosche erschaffen, Roter gegen Mutantenwespen. Dann ist auch gut.
Und zwar gibt es einen Saugwurm, der heißt Diplus Domum
Ja,
Saugwurm. So ein Saugwurm. Also das ist der Saugwurm Volker, der damals in Griechenland nach Bulgarien gewandert ist. Und, also es gibt diesen Saugwurm. Und die Hauptwirte dieses Saugwurms sind große Vögel, über deren Eier kommen die Parasiten ins Wasser, da werden die von Schnecken gefressen und dann fressen Forellen die Schnecken.
Okay.
Und dann nisten sich die Larven dieses Wurms in den Augäpfeln der Forellen ein und das führt dazu, was irgendwie, ich weiß nicht, ob erkundet ist, warum, aber es führt halt dazu, dass Forellen extrem vorsichtig werden.
Ja, also wenn mir ein Wurm im Auge sitzt, dann laufe ich auch keinen Marathon oder irgendwie kletter den Berg hoch.
Ja, aber
ein bisschen zurückhaltend als sonst.
Stimmt. Also die huschen dann nicht mehr so durchs Wasser, sondern tasten sich so rum. Vermutlich, weil sie auch nicht mehr so richtig sehen können. Die kriegen nämlich den sogenannten Wurmstar. Ja. Ja, und dann kommt halt wieder der große Vogel, frisst die Forelle und dann ist das Viech wieder im Hauptwirt. Wer kommt überhaupt? Eigentlich sind doch Gottesbeweise. Also auf so einen Scheiß kann doch irgendwie evolutionär ergibt es überhaupt keinen Sinn.
Braucht man doch für nichts. Natürlich gibt es einen Sinn.
Ja, in sich, aber doch nicht für den Fortbestand der Menschheit.
Ja, gut, das ist ja nicht der Zweck des Universums.
Nein?
Nein.
Also die ganzen selig grinsenden Honks, die hier gerade in Berlin rumrennen, die sind da aber anderer Meinung.
Ja, für das, dann ist es quasi eher eigentlich eine Gotteswiderlegung, weil irgendwie welcher Gott kommt auf die Idee, sich so die Natur so grausam zu gestalten, wenn man es irgendwie auch anders machen könnte. Ich meine, da gibt es noch viel grausamere, gerade in dieser Parasitenwelt, die machen ja wirklich grauenhafte Dinge, irgendwie dieser Pilz, der im Hirn von der Ameise wächst und dann irgendwie, also das will man gar nicht wissen. Also das muss dann, wenn das ein Gott gemacht hat, dann muss er irgendwie einen schlechten Tag gehabt haben oder öfter schlechte Tage gehabt haben, sich sowas auszudenken. Aber wie gesagt, was ich jetzt hatte, waren hier, das waren auch parasitische Wespen, meine Überschrift, die mit den rotäugigen Mutantenwespen. Da geht's um kalifornische Entomologen. Die haben diese CRISPR-Cas9-Technik eingesetzt. Mhm. Und zwar um die Gene der Wespe Nasonia vitripennis, Doppel-N, vitripennis.
Mhm. Jungssendung.
Ja. Ja, bitte noch, ja, egal. Also die haben diese Wespe hier modifiziert, und zwar haben die jene Gene bearbeitet, die normalerweise dafür sorgen, dass die schwarze Augen kriegen. Und wenn man das hat man schon gewusst, wenn man das Ding ausschaltet, dann werden die Augen rot. Und mit dieser Technik, CRISPR-Technik, kann man das viel, viel effizienter und verlässlicher machen. Mhm. Und was diese Wespen jetzt normalerweise tun, ist, sie legen ihre Eier in den Puppen von Schmeißfliegen ab.
Das ist doch, wer kommt auf sowas?
Ja,
geil, Scheißhausfliege, lass mal reinbrüten, das ist doch irgendwie nicht.
Das noch, aber es wird doch besser, also die Männchen dieser Art, ja, die haben, so wie es hier zitiert wird, egoistische genetische Elemente, die sie an ihren Nachwuchs weitergeben, und das führt dann dazu, dass dann nur männliche Nachkommen entstehen und alle weiblichen Embryos sterben.
Aber dann stirbt doch der Wirt aus.
Nee, nicht der Wirt, sondern bei den die Tiere. Also die Männer haben halt quasi dafür Sorgen, die Männer können dafür sorgen, dass sie nur Männer als Nachkommen haben, keine Weibchen. Was, warum das genau passiert, weiß man noch nicht. Aber wie gesagt, also das Ding ist eigentlich, also man hat das irgendwie noch nicht wirklich so einen Sinn hinter diesen rotäugigen Wespen, sondern einfach nur, dass man sie jetzt halt besser erkennen kann im Wesentlichen. Das heißt, man braucht immer irgendwie so eine klar erkennbare Stammlinie bei sich in ganzen biologischen Untersuchungen. Und wenn du jetzt quasi in Zukunft hier mit diesen Viechern irgendwie was arbeiten willst, dann hast du jetzt irgendwie eine rotäugige Variante, die man leicht erkennen kann. Wie gesagt, ich habe es eigentlich auch ausschließlich wegen der Überschrift hier genommen.
Super. Ich habe noch einen, den ich nur wegen der Überschrift genommen habe. Risikogene für das Tourette-Syndrom entdeckt, du Arschloch. Die Pointe wollte ich unbedingt bringen.
Ja.
Also amerikanische Forscher haben 4 Gene gefunden, deren Mutation das Risiko für die Tourette-Erkrankung um 70-90% erhöht. Und sie gehen davon aus, dass wenn sie an diese Mutation ran können, also da irgendwie was an diesen Genen reparieren können, dass sie, ich glaube, bis ein Sechstel der Tourette-Erkrankten damit heilen könnten.
Okay.
Aber ist wie immer, ne? Gentherapie ist ja wirklich noch Zukunftsmusik.
Ja, wenn du mich schon beleidigst, dann beleidige ich dich gleich zurück. Und zwar, ich beleidige dich mit anhand wissenschaftlicher Grundlagen.
Okay, also die musst du einfach nur aufzählen. Ich verstehe davon so wenig, dass es Beleidigung
genug. Ich habe was anderes vor. Ich habe irgendwie kürzlich wieder gehört, was war das? Die Frindheit, glaube ich, gehört, wo du unter anderem erzählt hast, dass du wieder zugenommen hast
und
dass du wenig schläfst.
Ja.
Und wissenschaftliche Studien haben festgestellt, dass du wirst jetzt quasi dick, unattraktiv, also nicht dick, sondern dumm, unattraktiv und unbeliebt.
Ah ja.
Nee, also die
das ist Fettshaming, du weißt das, ne?
Das ist Holger-Beleidigung. Also diese eine Studie ist vom Max-Planck-Institut für Kognitions- und Neurowissenschaften in Leipzig.
Ja.
Die haben festgestellt, dass starkes Übergewicht, das erhöht das Risiko an allen möglichen zu erkranken natürlich. Aber was jetzt entscheidend neu ist, dass du auch, dass das Gehirn schneller altert, wenn du starkes Übergewicht hast.
Ja, aber da gibt's eine wunderbare Gegenstudie, Wissenschaft. Ich weiß nicht mehr, welches waren, haben jetzt rausgefunden, dass Cannabis dazu führt, dass ein alterndes Hirn nicht nur, dass das Altern des Hirns nicht nur gestoppt, sondern rückgängig gemacht wird bei regelmäßiger Gabe von Cannabis.
Das heißt, du musst zuerst
quasi, das ist okay. Der Fressflash. Kiffen-Fressflash, Kiffen-Fressflash. Ist halt so ein wie nennt man das, Teufelskreis. Ja.
Es geht um, also dieser Schritt geht es um das sogenannte Default Mode Network. Mhm. Das ist quasi so, dass das Netzwerk, wo halt im Gehirn Regionen miteinander verbunden sind. Mhm. Und das ist bei stark übergewichtigen schwächer ausgeprägt als bei anderen. Das heißt, das Gehirn kann nicht so gut zusammenarbeiten wie sonst. Das ist halt irgendwie, da unterstützt dich, wenn du irgendwas, Handlungen planst, koordinierst und so weiter. Und also im Prinzip das, wenn du das nicht mehr hast, was dann quasi Alzheimer-Demenz wird. Ja. Also dass du dich irgendwie nicht mehr an nichts mehr erinnern kannst und halt irgendwie nicht mehr so gut koordiniert bist. Und sie sagen auch dazu, dass die Studie noch nicht wirklich halt noch ersten Anfang ist und dass man ein bisschen noch mehr braucht, weil natürlich bei sowas immer mehr Daten brauchst, aber dass tatsächlich eben ein hoher Body Mass Index anscheinend diese Degenerierung des Default Mode Networks begünstigt.
Ja, und siehst du, und das Cannabis-Ding, also da haben sie im Mausmodell schon nachgewiesen, dass es gegen Alzheimer hilft.
Mhm. Na, sehr schön.
Zack, Problem solved.
Dann die zweite Studie, da ging es um schwedische Wissenschaftler, die haben geguckt, was, also dass wie beim Übergewicht wenig Schlafen nicht gut ist, das ist auch trivial, also dass da jede Menge Sachen irgendwie, dass dann kognitive Leistungsfähigkeit und alles, die gesunde schädlich ist, das ist klar. Die jetzt aber hier in Stockholm haben untersucht, also die haben zuerst mal Leute genommen und 25 Leute, ganz normal, gesunde Typen und Frauen und haben die fotografiert und einmal ganz normal, nachdem sie ganz normal 2 Nächte 8 Stunden lang geschlafen haben jeweils und einmal, nachdem sie 2 Nächte lang nur 4 Stunden geschlafen haben. Mhm. Also jetzt nicht irgendwie so ein massiver Schlafentzug, sondern sowas, was dir halt durchaus im Alltag Stress auch schon mal vorkommt. Ja. Dass du ein paar Tage irgendwie nur 4 Stunden schläfst. Und dann haben sie diese Fotos, vorher, nachher, also nicht gleichzeitig, den Probanden gezeigt, 122 Probanden, und die mussten beurteilen, wie attraktiv, wie gesund und wie vertrauenswürdig sie die Leute finden, die sie da sehen und ob sie gern mit denen Zeit verbringen würden. Aha. Und die Ergebnisse waren, dass Menschen, die halt quasi müde waren, also die Fotos, als die Menschen müde waren, diese Leute wurden als weniger attraktiv und weniger gesund eingeschätzt und die Leute wollten deutlich weniger Zeit mit ihnen verbringen. Interessanterweise hat es aber auf die Vertrauenswürdigkeit keinen Unterschied gegeben. Also wenn du irgendwie Schlafentzug hast, dann halten sie dich immer noch für vertrauenswürdig, aber für hässlich, ungesund und
Moment, kann damit wenn ich Schlafentzug hatte, werde ich für hässlich gehalten. Oder wenn ich Schlafentzug hatte, halte ich andere für hässlich.
Nee, andere halten dich umso weniger attraktiv, je unausgeschlafener du bist.
Na, ist ja klar, ich fühle mich dann ja auch weniger attraktiv und habe Augenringe und so, das ist doch.
Ja, aber interessant sollte man dann denken, dass das ja eigentlich auch für die Vertrauenswürdigkeit
gilt. Das stimmt, ja.
Und hier waren sie, haben gesagt, bei der Vertrauenswürdigkeit haben sie keinen Unterschied gefunden, aber eben bei Attraktivität und anscheinender Gesundheit, also wie gesund dir jemand erscheint.
Teenager.
Ja.
Will keiner haben, weil Teenager sind scheiße. Ne? Die sind nämlich irgendwie...
Gibt auch nette.
Ja, aber eben nicht so richtig, ne? Weil die sind halt irgendwie sehr egoistisch, also nur so das Typische.
Ich hab kürzlich eine coole Teenagerin getroffen, die hat nämlich die Aufnahmsprüfung zum Verein der Freunde der Zahl Pi gemacht. Die hat 100 nach, und ich bin ja Pi-Botschafterin, die hat 100 Nachkommastellen der Zahl Pi aufgesagt und gleichzeitig einen Zauberwürfel gelöst.
Das nötigt mir extremsten Respekt ab.
Ja,
ich könnte nicht mal eins von beiden. Wie dem auch sei, der durchschnittliche Teenager ist wirklich ein sehr unangenehmer Zeitgenosse, denn der durchschnittliche Teenager neigt zu übersteigertem Egoismus und zu unglaublich sprunghaftem Verhalten.
Ja.
Und deutsche Wissenschaftler haben jetzt festgestellt, dass das am Testosteronspiegel liegt. Je mehr Testosteron du im Körper hast, desto stärker. Es geht nur um männliche, also sie haben nur bei Jungen geguckt, nicht bei Mädchen, weil die sind nicht so, also die sind harmloser. Je höher der Testosteronspiegel, desto stärker sind Jungs auf schnelle Belohnungen fixiert. Das heißt, dieses, was Eltern dann immer sagen, so du denkst immer nur an dich, das stimmt und das lässt sich sogar biochemisch nachweisen. Und die Lehre, die man laut Wissenschaft daraus ziehen sollte, ist, also sie haben das Ganze übrigens über einen Entscheidungstest gemacht, ne? Mussten konnten sich Geldbeträge aussuchen und entweder du kriegst sofort wenig Geld oder du kriegst in der Zukunft viel Geld. Und die meisten haben natürlich sofort wenig Geld genommen. Ist ja viel geiler, jetzt Geld zu haben. Was die Wissenschaftler sagen, ist, dass das für die Erziehung ein ganz interessantes Ding ist, weil es bei Teenager-Jungs sinnvoller sein kann, eben genau wegen dieses Testosteron-Problems, sie kurzfristiger zu belohnen. Ja? Mhm. Also nicht, wenn du in, was weiß ich, wenn du heute mit 17 mit dem Rauchen aufhörst, kriegst du mit 18 einen Führerschein, funktioniert nicht so gut wie, wenn du jetzt mit dem Rauchen aufhörst, kriegst du einen 100er.
Ist es mit der Strafe genauso? Also irgendwie ist es irgendwie sinnvoller zu sagen, wenn du jetzt das hier dein Zimmer nicht aufräumst, dann darfst du im Sommer nicht auf Urlaub fahren, ja, oder wenn du dein Zimmer nicht aufräumst, hau ich deine runter. Also
hast du jemals erlebt, dass Strafe überhaupt irgendeine Verhaltensänderung bewirkt? Also und wenn, dann würde ich natürlich einfach, um auch den Spaß zu haben, sagen, wenn du nicht jetzt sofort dein Zimmer aufräumst, dann hau ich dir eine runter, weil in einem Jahr nicht in Urlaub, wer weiß, was dann ist.
Oder so wie bei How I Met Your Mother, wenn du jetzt nicht dein Zimmer nicht aufräumst, hau ich dir irgendwann eine runter und du wirst nicht wissen, wann.
Das ist eigentlich gar nicht schlecht. Und dann aber auch eine Liste. Dann aber auch eine. Ja, darum ist es egal. Doch. Das ist unter bestimmten wissenschaftlichen Bedingungen kann man das ruhig machen. Also man muss halt Störvariablen eliminieren. Zum Beispiel darf die Mutter nicht dabei sein. Man könnte dann auch so eine Strichliste machen. Sagen so, dafür kriegst du eine gescheuert und ich sag dir nicht wann. Und dann machst du immer so einen Strich und irgendwann weißt du halt, du kriegst jetzt 100 gescheuert, aber du weißt halt nicht wann. Und kann halt sein, dass es dann irgendwie tagelang nur Dresche gibt.
Ja, also ab nächste Woche veröffentlichen wir gemeinsam den Erziehungspodcast, genau. Also, dass all diese Ratschläge nochmal aufbereitet
werden. Auf wissenschaftlicher Grundlage. Das wird das Interessante daran. Wir stellen das alles auf wissenschaftliche Grundlagen.
Wie zum Beispiel. Also das wäre eigentlich ein super Thema für die, habe ich glaube ich auch schon mal erzählt, das Festival der Bad Ad-Hoc-Hypothesis.
Ich weiß es nicht mehr, aber es, wenn, dann ja. Klingt es jetzt schon wieder super.
Der Zack Winersmith, der den SMBC-Comic macht, der hat übrigens auch ein cooles Buch rausbringt, also der hat quasi erscheint parallel auf Deutsch und auf Englisch, also wo er seine Soonish heißt auf Englisch, wo er halt über Dinge schreibt, die in Zukunft entweder alles super machen oder uns alle umbringen. Und der hat halt eben schon längere Macht in den USA so ein Festival, wo halt Wissenschaftler mit wissenschaftlichen Methoden und echten wissenschaftlichen Daten absurde Hypothesen erklären. Und das wäre halt genauso was. Also wenn du jetzt das würde genau ins Programm passen, dass sich da hinstellt und mit wissenschaftlichen Daten erklärt, warum man jetzt quasi Kinder mit unangekündigten Schlägen besser erziehen kann als mit anderen Methoden. Ah,
sehr gut.
Also, ein mein Lieblingsvortrag dort war irgendwie, dass einer erklärt hat, das war glaube ich sogar Zack Winersmith selbst, der erklärt hat, dass eben früher, dass Babys so aussehen, wie sie aussehen, weil nämlich früher die einzelnen Stämme Babys per Katapulte von Dorf zu Dorf geschlossen haben, um die genetische Variation zu erhöhen.
Ja,
deswegen haben sie so eine aerodynamische Form und irgendwie, also es hat die Haare und alles da wunderbar reingebracht, also dieses Baby-Katapulting-Theorie und genau solche absurden Theorien werden da erklärt. Wer das noch nicht kennt, einfach mal googeln oder vermutlich in die Shownotes schauen, gibt sehr, sehr schöne Vorträge.
Ich hab mal Soonish, sehr schöner, genau. Sehr schöner Titel. 10 Emerging Technologies that will improve and or ruin everything.
Genau, und auf Deutsch kommt es auch raus. Ach, und echt? Heißt zum gleichen Zeitpunkt, das weiß ich nämlich, weil ich vor kurzem mit einem Lektor vom Hansa Verlag, meinem Lektor vom Hansa Verlag gesprochen hat und der hat gesagt, es kommt raus. Ich habe schon in der Hand gehabt, glaube ich sogar, oder gesehen. Das heißt, das ist noch nicht erschienen, aber das müsste bald heißen. Oder in der Verlagsforscher stand es drin, genau.
Guck mal. Nee, irgendwie nichts zu finden. Na, egal.
Doch
da, bald. 10 revolutionäre Technologien, genau. Mit denen alles gut wird oder komplett in den Bach runtergeht.
Genau, so heißt das.
Super. Ja, direkt mal auf die Wunschliste. So. ich bin wieder dran.
Ja.
Holländische Wissenschaftler haben festgestellt, dass der Facebook-Button oder beziehungsweise das Facebook-Logo positive Gefühle weckt. Und zwar selbst der kurze Anblick des Facebook-Logos weckt positive Gefühle. Sie leiten daraus ab, dass genau deshalb es den Leuten so schwerfällt, einfach mal für ein paar Tage die Finger von Facebook wegzulassen. Was sie da gemacht haben, ist, sie haben 200 Probanden genommen, haben den so ein Facebook-Logo als Testbild eingeblendet für ich weiß gar nicht, warte mal, wie lange? Ein Sekundenbruchteil als Testbild eingeblendet auf einem Bildschirm. Danach haben sie für 100 Millisekunden ein chinesisches Schriftzeichen gezeigt und haben die Probanden gefragt, ob sie das Schriftzeichen, das chinesische, angenehm oder unangenehm finden. Was passiert ist, ist, immer dann, wenn vorher dieses Facebook-Ding gezeigt wurde, haben die Probanden das chinesische Schriftzeichen als angenehmer bewertet.
Okay, also das setzt voraus natürlich, dass jeder das Facebook-Logo kennt. Also
man das kann es natürlich auch sein, dass einfach der Anblick des Facebook-Logos so unangenehm ist, ja, dass der Anblick, egal welchen anderen Symbols, dir sofort ein gutes Gefühl macht.
Na, ich überlege noch gerade.
Sie haben aber auch, die Kontrollgruppe hat übrigens einen Büroartikel eingeblendet gekriegt anstelle des Facebook-Logos. Ja,
was mich jetzt interessiert hätte, wäre, ob das jetzt quasi was rein Ästhetisches ist oder ob das halt wirklich die Emotionen sind, die man mit Facebook und also dem Facebook als Ding, als Phänomen verbindet. Weil, oder ob das halt, wenn du irgendwie so ein ähnliches Symbol machst, so ein blaues Ding mit irgendwie einem F-ähnlichen Ding drin, ob das halt einfach quasi was Visuelles ist, was da passiert, oder ob es halt einfach ist, das wirst du schwer kontrollieren können, weil halt irgendwie, es kennt halt vermutlich jeder, den du fragst, Facebook. Du wirst keine Kontrollgruppe finden, die keine Ahnung hat, was das Ding ist.
Vermutlich nicht,
aber das, hätte gesagt, dass hier dass dazu irgendwas steht, aber.
Nee, leider nein.
Gut, dann erzähl ich was über Donald Trump.
Oh ja, über den haben wir ja lange nichts gehört.
Ja. Es wird immer absurder. Was irgendwie, ich stelle mir immer wenn ich die Nachrichten, neue Nachrichten von Donald Trump sehe, ich stelle mir immer vor, irgendwo auf dieser Welt gibt's einen Typen, ja, der hat gerade seine Zeitmaschine verlassen, den Fernseher eingeschaltet und dann irgendwie, oh mein Gott, was habe ich getan? Ich muss zurückgerufen, ja. das stelle ich mir jedes Mal vor, wenn er das sieht. Das ist genauso das Szenario. Irgendwer reist in die Vergangenheit, macht irgendwas, kommt zurück und plötzlich ist die ganze Welt vollkommen absurd. Das denke ich mir jedes Mal.
Ich hätte Hitler nicht erschießen dürfen.
Das ist so ungefähr, ja.
Das ist echt irgendwie, wäre ja schön, wenn sich das irgendwie so lösen ließe, aber. Ja, ich fürchte, wir müssen mit dieser Dummheit.
Ja, in dem Fall geht's um Asteroiden. Mhm. Wir haben sicherlich schon öfter mal über diese Asteroid Redirect Mission gesprochen, also wo die NASA losfliegen wollte, um einen Asteroid einzufangen,
ja,
oder halt einen Teil von dem Asteroid in die Mondumlaufbahn zu bringen, damit man dann den Ruhe erforschen kann. Also eine wahnsinnig coole Mission, eine wahnsinnig wichtige Mission, weil es ist wahnsinnig wichtig, über Asteroiden Bescheid zu wissen, wenn wir halt irgendwo längerfristig im All was machen wollen. Habe ich alles schon mehr als ausführlich erklärt. Und diese Mission ist jetzt gestrichen, weil die NASA das Budget nicht mehr dafür hat.
Oh, danke, Donald.
Ja.
Dafür werden dann halt wieder ein paar Steuern gesenkt für die Leute, die sowieso schon alles haben.
Tja, ja, wahrscheinlich. Und ein paar irgendwo, irgendwelche Essensgutscheine gekürzt oder irgendwie so Unsinn.
Ja.
Ja. Ja, also wie gesagt, diese Asteroid Redirect Mission, die gibt's nicht mehr.
Schade. Ja. Der European X-Fell, dieser röntgenfreie Elektronenlaser in Hamburg, was der größte Röntgenlaser der Welt ist, im Übrigen, der hat Anfang Mai das erste Licht erzeugt. Wollte ich nur mal darauf hinweisen. Also die haben jetzt ein paar Jahre dran gebaut, haben das Ding einmal gefeuert und es hat sehr gut funktioniert. Also
Was haben sie vaporisiert damit?
Sie haben überhaupt nichts vaporisiert. Sie haben einfach nur erstmal Licht eingeschaltet und geguckt, produziert das Ding überhaupt Licht? Also ich weiß gar nicht, ob man damit was vaporisieren könnte, aber eigentlich schon. Also energiereich genug sollte das sein.
Da gibt es sicher sonst einen Angriffsmodus, wo dann eine Klappe am Haus aufgeht und
genau,
dann
und über Spiegel dann irgendwie Flugzeuge abgeschossen werden oder sowas. Genau. Ich habe allerdings danach nicht fragen können. Ich war nämlich mal am X-Fell und habe auch einen Resonator dazu aufgenommen. Die Resonator-Folge, falls sich das jemand anhören will, was dieses Ding ist, was es macht und wie so ein Röntgenlaser funktioniert, da sind nämlich jede Menge Undulatoren verbaut. Was ich nach wie vor ein total geiles Wort finde, Undulator. Mag Resonator Folge 38 anhören. Im September geht der Forschungsbetrieb los.
Ja, ich das letzte Mal da war, ich war einmal in meinem Leben am DESY, das muss so 2008 rum gewesen sein, und da haben sie das Ding gerade gebaut, da war diese riesengroße Halle, die sie da aufgebaut haben und alles, also das war schon, also ich habe es nicht gesehen, weil noch nichts da war, weil es gerade gebaut wurde, aber wenn man da mal die Gelegenheit hat, das DESY zu besuchen.
Ist eh spannend, also ja, schön, absolut, das ist wirklich spannend. Ich war kürzlich wieder am DESY und habe mir die Quantenmechanik erklären lassen, was irgendwie,
das hat aber gedauert.
Das 2 Stunden ist sie lang geworden, die Sendung. Und ich bin dann da raus, ne, so draußen, oh, total schönes Wetter, irgendwie strandblauer Himmel, einer der wärmeren Tage, schon im März oder so war ich, glaube ich, da. Und hab wirklich so ein, bin da raus mit dem Gefühl so, yes, Quantenmechan. Nee, warte mal. Nee, hab ich doch nicht kapiert. Das war echt total frustrierend. Aber immerhin habe ich gelernt, einer der schönsten Momente war, den gibt's allerdings nicht in der Sendung, als ich sagte, ach, Quanten sind gar keine Teilchen. Ich habe echt immer gedacht, ach so, geht's um Teilchen und sind gar keine Teilchen.
Quanten. Ja. Sind Anregungen eines Quantenfelds.
Das sagst du jetzt so.
Ja. Was hieß, wer hat es denn erklärt?
Robin Santra hieß der. Der
Fand es den hübsch oder nicht?
Was?
Das ist eine Überleitung.
Ob ich ihn hübsch fand oder nicht?
Ja.
Ging so. Also sein Teint hat mir sehr gut gefallen.
Nee, das ist nämlich eine Studie. Es gibt eine Studie von der Uni Cambridge. Die haben was ziemlich Witziges gemacht. Weil normalerweise ging es um Attraktivität von Wissenschaftlern. Mhm. Normalerweise denkst du, ja, okay, gut, so attraktive Leute haben es leichter im Leben. Das ist ja durchaus auch schon irgendwie mit diversen Studien festgestellt worden. Also da kriegst du irgendwie leichter einen Job oder sowas und alles. Also du wirst dir einfach mehr zugetraut, wenn du attraktiv bewertet wirst und so weiter. Das ist relativ klar.
Und zwar zu Recht.
Warte mal ab, wie die Studie ausgeht. Ja, also die wollten wissen, wie das jetzt bei Wissenschaftlern und ihrer Arbeit ist. Also die haben Fotos von 600 Wissenschaftlern aus USA und Großbritannien gemacht und wollten dann haben dann Leute befragt, ja. Mhm. Und die mussten beurteilen nach Kriterien, also nach wie attraktiv finden sie die zum Beispiel, also mit denen nochmal abgefragt ist, was die jetzt als attraktiv befunden werden, also nicht, und mussten auch fragen, ob sie interessiert werden oder wären, mehr über die wissenschaftliche Arbeit dieser Person zu erfahren und ob sie denken, dass die Leute hier vernünftige oder wichtige Forschung machen, dass sie gut sind bei ihrer Arbeit. Mhm. Und hat sich herausgestellt, Wissenschaftler, die als attraktiv angesehen wurden, das waren die Wissenschaftler, wo alle gesagt haben, ja, da wollen wir mehr hören davon. Wir wissen, was der wissen will.
Wer besser aber aussieht, macht doch die bessere Forschung interessant.
Nein, das ist nicht so. Also bei Wissenschaftlern, die attraktiv empfunden wurden, da wollten die Leute mehr wissen, aber sie haben sie nicht ernster genommen. Die haben die Wissenschaftler, die sie als unattraktiv empfunden haben, das waren die, wo sie gesagt haben, die sind kompetent. Ja? Also die
okay, wir müssen das ganze Ding also so konstruieren, dass erst ein total hübscher Typ das Abstract formuliert, und dann übergibt an so einen super hässlichen Wissenschaftler, der dann erklärt, warum diese Forschung auch tatsächlich sinnvoll ist.
Tja, wir sind ja hier quasi im Audioformat, also die Leute wissen ja nicht, wie wir aussehen, also da könnten wir.
Also ich habe eindeutig ein Radiogesicht.
Ja, ich weiß nicht, ich habe keine Ahnung.
Du auch. Ich mich einschätze.
Also wir sind wahnsinnig kompetent auf jeden Fall. Und aber ich fand das halt witzig, dass das halt wie so diese Trennung wirklich so ist, dass halt irgendwie einerseits die Leute alles sagen, hey, der nicht sagen, aber zumindest irgendwie fühlen oder sonstiges, die finde ich attraktiv, ich würde gerne wissen, was der oder die macht, aber dann, wenn es darum geht, zu beurteilen, ob die kompetent sind, dass du dann da anscheinend eher die Unattraktiven hernimmst. Also,
das ist interessant.
Ich habe jetzt die Details von der Studie nicht angeschaut, aber das ist jetzt zumindest irgendwie nichts, wo ich jetzt einen spontanen,
aber ist das nicht auch so, also so in meiner Alltagsbeobachtung ist es doch auch so, dass wenn dann irgendwie jemand besonders hübsch ist, mit dem umgibt man sich gerne, aber hält den automatisch für ein bisschen döver.
Ja, vielleicht. Ich kenne das schon so, dass halt irgendwie tatsächlich, also wenn du jetzt irgendwie anguckst, sowas wie so diese klassischen, unter Anführungszeichen, irgendwie Schönlinge, ist jetzt irgendwie nicht abwertend, also so wie Richard David Brecht oder sowas, der ist wahnsinnig populär, den hört man gerne zu, aber der wird halt quasi von den Kollegen oder sowas halt auch nicht ernst genommen. Da sagt man, ja, der quatscht halt. Ja. Er schaut gut aus, ja, der quatscht.
Siehst du aus wie Sloterdijk, glauben alle, du hättest was zu sagen, obwohl du es nicht hast. Stimmt.
Ja. die halt irgendwie als Genies, mit Stephen Hawking wird er zum Beispiel keine Schönheitskonkurrenz gewinnen, zum Beispiel. Also, aber da ist vermutlich schon was dran, aber. Es ist trotzdem interessant, das irgendwie zu wissen, ja. Also die Frage, ob man das da wirklich, ob man das jetzt quasi, ob man sich dafür einsetzen sollte, quasi, dass diese Art von Vorteilen, weil das sind ja Vorteile, ja, diese Vorteile irgendwie abzubauen oder ob man das in der Wissenschaftskommunikation gezielt einsetzen kann.
Ich bezweifle, dass man die abbauen kann.
Nee, abbauen, ja, sowieso Vorteile abbauen kannst du sowieso nie. Mhm. Aber halt, ob du halt ja bewusst machen kannst oder sonst irgendwas. Oder ob man sowas wirklich jetzt, wenn da das halt vielleicht noch ein bisschen besser bestätigt ist, ob du das so im Prinzip, so wie du es gerade gesagt hast, wirklich in der Öffentlichkeitsarbeit einsetzen solltest. Ja. Also wirklich halt die Attraktiven irgendwie vorschicken, damit die halt irgendwie mal die Leute ranholen und dann die nicht so Attraktiven zum Erklären rausholen.
Das hast ja auch so irgendwo im Rotlichtviertel, da sitzen in den Schaufenstern ja auch mal die Hübschen.
Da haben wir so Schaufenster und ist verklagt worden.
Wissenschaftsrotlichtviertel. Science Brothel. Genau, Science Brothel. Schwedische Wissenschaftler haben festgestellt, dass die Sprache, die wir sprechen, beziehungsweise in der wir denken, unser Zeitgefühl beeinflusst. Dazu haben sie Bilinguale, also Menschen sich gesucht.
Wird das jetzt wie die Schweizer denken langsam oder sowas?
Ja, das weiß ja jeder, das muss man nicht untersuchen.
Ach so.
Sie haben sich Bilinguale gesucht, und zwar Leute, die sowohl Schwedisch als auch Spanisch gesprochen haben, und haben denen, also haben die Zeitintervalle abschätzen lassen. Und das, was ich eigentlich ganz geil finde, haben auf einem Bildschirm eine Linie, die langsam länger wird. Oder, was war das andere? Genau, ein Container, der sich langsam füllt, aber völlig random. Also du konntest überhaupt nicht sagen, okay, wenn der Container gefüllt ist, dann ist eine Minute vergangen. Manchmal hat der halt auch drei gebraucht, also sowas. Und die haben an Anfang dieser Testrunden haben sie die Frage gestellt, also haben sie, warte mal, als Startsignal haben sie entweder das spanische Wort für Dauer gegeben oder das schwedische Wort für Dauer. So, das spanische Wort für Dauer ist Duración, ne? Dauer. Mhm. Das schwedische Wort für Dauer ist Zeit, Tid. Mhm. Und das Interessante ist, dass diejenigen, die das spanische Wort gesagt gekriegt haben, den Zeitintervalle grundsätzlich länger geschätzt haben.
Okay.
Nee, andersrum. Entschuldigung. Ich muss korrigieren. Ich habe mich in der Zeile vertan. Bei dem füllenden Container haben die spanischen Probanden, also die das spanische Wort gesagt gekriegt haben, sich in die Irre führen lassen. Warte mal, was habe ich denn jetzt? Was rede ich denn hier? Genau. Also die Spanier haben den Container, haben sich vom Container in die Irre führen lassen, von der Linie nicht. Die Schweden haben sich von der Linie in die Irre führen lassen, vom Container nicht. So rum war es.
Okay.
So, was ganz witzig ist.
Ja, die Frage wäre halt interessant, wenn du dann noch mehr als zwei Sprachen hast und dann irgendwie
genau.
Mit Sprachfamilien oder sowas vergleichst. Und ja, ich weiß noch nicht ganz richtig, was man da jetzt aus irgendwie ableiten kann oder nicht.
Ja, du musst mal aufhören, in deinen immer diesen kalten naturwissenschaftlichen Kategorien zu denken, Florian. Das führt doch zu nichts.
Das führt höchstens zu interessanten Ergebnissen.
Ja, ich finde das aber mit der Sprache und dem Zeitgefühl auch ganz gut. Und
wenn ich
die Auflösung verkackt hätte, dann wäre das auch total spannend.
Aber es ist halt irgendwie, man muss ja immer was, es ist halt irgendwie, jetzt wissen wir halt irgendwie, es ist halt irgendwie Spanisch und Schwedisch.
Ja. Das was ich halt verblüffend finde, ist, dass es so viel in Schweden offensichtlich genug Leute gibt, die auch Spanisch sprechen oder umgekehrt, dass man ja, überhaupt so ein Experiment machen kann.
Ja, ein paar Beste
gibt es. Ein paar Bekloppte findest du immer, ja.
Was habe ich denn noch? Wir sind ja auch schon lange unterwegs.
Ach, Papa.
Ich habe noch 1, 2, 3 Geschichten.
Sie sich auch.
Bis 3. Dann mache ich mal irgendwie, das haben wir glaube ich noch nie gesagt hier in dieser Sendung. Palästinensische, weiß nicht, kann, deswegen haben wir es nicht gesagt.
Weil es so schwer zu sagen ist.
Wissenschaftler aus Palästina haben herausgefunden, dass du zunimmst, schneller zunimmst, wenn du kohlensäurehaltige Getränke trinkst.
Was?
Beziehungsweise nicht, also natürlich jetzt irgendwie
Bier,
oder Zuckerkohle, nee, sondern sie haben quasi stilles und sprudelndes Mineralwasser verglichen.
Ja.
Und festgestellt, dass du mehr zunimmst, wenn du Sprudelwasser trinkst.
Ein Glück trinke ich nicht gerne Sprudelwasser.
Ich trinke das nur gerne, aber die Geschichte hier ist ein bisschen länger. Also es ging darum, sie haben zuerst mal Ratten untersucht, ja, war halt wirklich unter den gleichen Bedingungen gehalten und nur halt das Wasser, mal mit Kohlendioxid, mal ohne. Und die Sprudelwasserratten, die sind wesentlich schneller, dicker geworden. Und da haben die dann natürlich irgendwie untersucht nachher, haben festgestellt, dass die Tiere, die das Sprudelwasser getrunken haben, erhöhte Mengen vom Hormon Ghrelin im Körper hatten. Mhm. Das ist das Hungerhormon, also das Hormon, das dich quasi hungrig macht.
Ja.
Und auch größere Mengen Fett drin gehabt im Glas, sonst wären die auch nicht dicker gewesen. Und dann haben sie das Ganze an 20 Studenten untersucht. Und die einen haben halt immer nur Sprudelwasser getrunken, die anderen normales Wasser. Und auch da haben die nur das Kohlensäurewasser getrunken haben, höheren Wert von Ghrelin im Blut gehabt. Ja? Also ich meine, die waren noch nicht lang genug, die Studie umzuschauen, ob die denn wirklich zunehmen. Aber die These ist halt dann bei denen, dass das Kohlendioxid in Getränken die Ghrelin-Ausschüttung stimuliert, was dann eben zu mehr Hunger führt. Und wenn du das halt dann nicht unter Kontrolle hast, dann eben auch zu einer Gewichtszunahme.
Ja, das heißt kein kohlensäurehaltiges, also kein Kohlensäure, aber trinke ich ja sowieso nicht.
Oder halt da nichts zu fressen danach, eins von beiden.
Ich nehme das mit dem Wasser. Österreichische Wissenschaftler haben festgestellt, dass egal, ob die Behörden dich zwingen, Steuern zu zahlen oder sie dir überlassen, freiwillig Steuern zu zahlen, dass die Steuerehrlichkeit ähnlich hoch ist. Experiment gemacht, 80
Probanden. In Österreich oder weltweit?
Natürlich nur in Österreich, eben in diesem Experiment wahrscheinlich. 80 Probanden, sie haben so, also ein fiktiver, ne, haben zwei fiktive Staaten gegründet und haben die Leute Steuerentscheidungen treffen lassen. Die eine Hälfte der Steuerentscheidungen in einem Staat wo das Finanzamt dich zwingt, also wo du Strafe zahlen musst, wenn du keine Steuern zahlst. Die andere Hälfte in einem Staat, wo die Steuerbehörde versucht, sich zu legitimieren, indem sie sehr transparent macht, wozu sie das Geld braucht und was mit dem Geld passiert. Mhm. Haben sich dann die Entscheidungsdauer angeguckt, die die Leute brauchen, noch dazu, und haben Folgendes festgestellt. Also Steuerehrlichkeit ist ähnlich hoch, also da gab es keine allzu großen Unterschiede. Allerdings ist die Entscheidungsdauer, da gab es einen sehr, sehr großen Unterschied. Und zwar unter Zwang haben die Leute viel einfacher Steuern gezahlt als unter Legitimität, weil nämlich Zwang einfach
logisch,
leicht zu kalkulieren ist, wenn dann, ne? Oder wenn nicht, dann Batz. Und Legitimität, da musst du halt komplexe Denkvorgänge durchführen und leiten daraus ab, dass es auch sinnvoll sein könnte, sowas im Straßenverkehr zu machen. Also die Leute zum Beispiel dazu zu bringen, also nicht über Strafen dazu die Leute zu bringen, dass sie sich ordentlich verhalten im Straßenverkehr, sondern sie über Erklärung dazu zu bringen, sich im Sinne der Allgemeinheit zu verhalten. Finde ich ganz interessant.
Ich überlege noch gerade, wie es in der Praxis aussieht.
Wie es in der Praxis aussieht, das ist eine Frage. Aber das Interessante ist,
große Plakate anstatt einem Stoppschild
oder? Zum Beispiel. Aber das Interessante ist ja, wenn du das weiterdenkst und sagen wir mal, die Menschen alle befähigst, solche freiwilligen Entscheidungen zu treffen, also über Legitimität freiwillige Entscheidungen zu treffen, könntest du vielleicht langfristig auf Strafen verzichten. Das finde ich das Interessante daran.
Ja, das wäre cool, wenn es so wäre.
Oder zumindest auf Strafandrohung verzichten. Also dass du mit Sicherheit gibt's, werden wir nie eine Welt haben, in der nicht auch irgendwie Fehlverhalten bestraft werden muss. Aber möglicherweise kriegst du Menschen dann eben auch dazu, wenn du ihnen die Ruhe dazu gibst oder die Gelegenheit dazu gibst, darüber nachzudenken, warum ein Verhalten, ein soziales Verhalten sinnvoll ist, dass du sie nicht zwingen musst, sich sozial zu verhalten. Finde ich toll.
Ich überlege gerade, was hindert uns jetzt daran, uns zu überlegen, warum ein Verhalten sinnvoll oder nicht sinnvoll
ist? Wir müssen ja nicht, wir haben ja Strafen. Ich muss ja nicht. Mein Gehirn will ja auch.
Ja, aber ich weiß nicht. Es kommt davon, dass die meisten Menschen keine anderen Menschen umbringen oder sowas, liegt vermutlich nicht daran, dass das da eine Strafe drauf gibt, sondern dass wir uns alle irgendwann mal überlegt haben, dass es nicht cool ist, andere umzubringen.
Wer weiß?
Ich glaube nicht. Ich glaube, wenn jetzt irgendwie Deutschland plötzlich die Strafe auf Mord abschafft, ich glaube nicht, dass dann irgendwie alle Morden durch die Straßen ziehen.
Wer weiß? Wer weiß? Aber vielleicht nicht alle, aber vielleicht mehr. Vielleicht halten Strafen momentan sehr viele Leute zurück, ja, die eigentlich gar nicht zurückgehalten werden müssten, wenn man sie mal denken lassen würde.
Sagen wir mal, ein paar werden sicherlich davon abgehalten, das stimmt schon, aber wenn Österreich der Testfall ist, dann wäre es also schon mitbringen.
Ja, das ist ja auch später. So ein beliebtes konservatives Motiv, ne? Dinge sind verboten, also finden sie nicht statt.
Ja.
Und vielleicht ist es aber nicht nötig, überhaupt so zu denken. Ich fände das mal interessant, aber wo will man das Experiment machen? Wir sollten mal irgendwie. Ja. Wir schreiben Projektantrag und annektieren Österreich, um da so ein.
Gleich nachdem er die Flamingos hier zum Rauchen und Schlaganfall gebracht hat, dann machen wir Österreich gut.
Genau, und das lassen wir aber alles von hübschen Leuten erklären.
Genau.
Also nur bis wir das Geld haben. Danach kommen die Hässlichen, um die Ergebnisse zu präsentieren.
Genau, so ein bisschen wie Germany's Next Topmodel ist doch irgendwie gestern zu Ende gegangen. Die können wir doch gleich mal irgendwie alle zum Erklären engagieren.
Ja, ich und weiß nicht.
Ich habe das in der Zeitung gelesen, dass im Bildblock
so, steht in der drüber. Zeit. Ach so, okay.
Im Bildblock, nicht in der Zeit.
In der Zeitung. Das wäre.
Ja, ich sage halt irgendwie alles, wo ich halt irgendwie Tagesnachrichten lese, nenne ich Zeitung.
Ich habe noch ein schönes Gehirnexperiment gefunden.
Ja, bitte.
Amerikanische Wissenschaftler haben geguckt, also es gibt doch dieses, also die Stradivari, ne, diese Geige, der nachgesagt wird, dass sie mit besonderer Magie gefüllt ist und darum besonders klingt und überhaupt unübertrefflich
ist, oder?
Ist Mumpitz. sie haben sich 10 Solisten geholt, 3 Stradivari-Geigen, 3 moderne Violinen geholt, haben den Solisten die Augen verbunden und mit verbundenen Augen mussten dann die Musiker hinter einer Leinwand vor 55 Zuhörern in Paris und 82 in New York spielen. So. Mhm. Und sowohl die Solisten als auch die Zuhörer sollten sagen, welche Geige besser klingt. Stellt sich raus, die moderne Violine klingt besser als die Stradivari. Dann sollten sie unterscheiden, welches denn die Stradivari ist und welches die moderne. Konnten sie nicht. Auch nicht die Musiker. Den fand ich super. Also, wenn das nächste Mal einer Stradivari erzählt, ist Quatsch.
Ja, ich wollte mir gerade eine kaufen, aber jetzt meist auch nicht. Ein bisschen, das war noch ganz gut, ein bisschen zum Thema Musik passt jetzt die vermutlich letzte Geschichte, die andere ist jetzt gerade zu lange. Hm. Dass wir haben hier gestern, also gestern am 25. Mai, haben wir ein Jubiläum gefeiert, nämlich vor 175 Jahren, also gestern vor 175 Jahren, hat in Prag ein Physiker einen Vortrag gehalten mit dem Thema über das farbige Licht der Doppelsterne und einige andere Gestirne des Himmels. Mhm. Und weißt du, wer das war?
Erich von Däniken, nein, ich habe keine Ahnung. Florian Freistetter.
Weder ich noch Erich von Däniken sind 175 Jahre alt. Mhm. Das war der Salzburger Christian Doppler.
Oh, der mit dem Doppler-Effekt.
Der mit dem Doppler-Effekt, ja. Das
ist, warum und man Vögel nicht überfahren kann, wenn sie auf der Straße sitzen, ja.
Was?
Doppler-Effekt, warum man Vögel nicht überfahren kann, wenn sie auf der Straße überhaupt, ja.
Ja, weil die wegfliegen, aber.
Ja, selbst wenn du von hinten kommst.
Wie auch immer.
Ich nehme an, dass das der Doppler, ja, naja.
Vielleicht, die hören halt einfach das Auto und fliegen weg.
Die hören das Auto und fliegen weg, beziehungsweise vermute ich eher, dass die irgendwie, ja, das Auto hören. Aber ja. Es kommt ja näher. Also eigentlich müsste man das Geräusch des Autos, also die Frequenz des Geräusches erhöhen, während das Auto steht. Und dann gucken,
ja, aber was guck mal, setz dich, geh aus dem Haus, setz dich auf die Straße, mit dem Rücken gegen die Fahrtrichtung.
Und guck mal, ob du wegrennst.
Also du brauchst keinen Doppler-Effekt, um zu merken, dass dein Auto näher kommt.
Aber da ich ja sowieso Poststrukturalist bin, weiß ich, dass das Auto nicht existiert und bleibe sitzen. Und werde überfahren.
Nee, also das ist, ich wollte gerade sagen, dieser Doppler-Effekt ist, da habe ich nämlich auch im österreichischen Profil einen Artikel geschrieben, wo ich wahnsinnig viel Beispiele gesagt habe, wo der überall im Alltag drin vorkam, und ich habe schon gedacht, ich hätte da schon jede Menge Fälle aufgezählt, aber Vögel nicht, das stimmt auch nicht. Also
Katzen? Katzen werden ja ständig überfahren, also bei denen kommt der Doppler-Effekt nicht an. Katzen sind so doof, die können nicht mal einen Doppler-Effekt.
Ja, also ich glaube, die Tiere vom Überfahren zu hindern ist keine Anwendungsbereich des Doppler-Effekts. Okay. Was ich eigentlich erzählen wollte, ist dieser Doppler-Effekt, weißt du denn, was er ist?
Wenn ein Objekt näher kommt, also bei Geräuschen weiß ich das halt, wenn es näher kommt, verändert sich die Frequenz, und das bei Licht genauso. Ne? Weiter weg, desto langwelliger.
Genau, im Wesentlichen halt, wenn du eine Relativbewegung zwischen Signal und Beobachter hast, dann verändert sich das Signal je nach Geschwindigkeit.
Oder so.
Ob es auf dich zukommt oder nicht. Und es wird halt dann quasi bei einer akustischen, die Frequenz ändert sich, ja, also bei einer akustischen, bei einer Schallwelle wird der Schall halt, der Ton halt höher, wenn auf dich zukommt, und tiefer, wenn er von dir weggeht. Und bei einer Lichtwelle wird das Licht halt quasi röter, wenn es von dir weggeht, und blauer, wenn es auf dich zukommt. Gut, also das hat irgendwie Doppler, also diesen Effekt hat Doppler entdeckt im Wesentlichen, obwohl der eigentlich ziemlich simpel ist, aber vor ihm ist irgendwie nie jemand auf die Idee gekommen, das sich anzugucken. Und dann hat er das eben 1842, da am 25. Mai eben erklärt, und diese Arbeit, diese Originalarbeit, wie gesagt, da geht es im Titel ja über das farbige Licht der Doppelsterne, und ich fand das halt deswegen so interessant, weil er sich da in diesem Artikel fast ausschließlich mit Astronomie beschäftigt und fast ausschließlich probiert, astronomische Phänomene mit dem Doppler-Effekt zu erklären, mhm, und sich ausschließlich geirrt hat dabei.
Was nicht schlecht ist. War irgendwas mit Vögeln und Katzen?
Nee, okay. Also das war, er hat gemeint, dass die Sterne unterschiedliche Farben haben, das hat man damals gewusst. Und er hat gemeint, okay, wenn die unterschiedliche Farben haben, dann, weil sie sich unterschiedlich, manche bewegen sich auf uns zu, manche von uns weg und so weiter. Im Prinzip richtig, nur halt, dass da die Geschwindigkeiten reichen halt nicht aus dafür, dass du einen sichtbaren Effekt hast. Also das funktioniert nicht. Das geht heute, können wir das sehen. Heute machen wir mit dem Doppler-Effekt jede Menge Sachen. Exoplaneten werden entdeckt mit dem Doppler-Effekt. Wir haben die dunkle Materie entdeckt, die dunkle Energie entdeckt mit dem Doppler-Effekt. Also die Form von Asteroiden mit dem Doppler-Effekt bestimmt. Irgendwie, wir finden raus, wie heiß es im Inneren von einem Stern ist, wie stark sein Magnetfeld ist mit dem Doppler-Effekt und so weiter. Mhm. Also heute ist der Doppler-Effekt überall, aber das, was er damals erklären wollte, das hat halt nicht gestimmt. Er hat auch gemeint, dass zum Beispiel die Supernova-Explosionen, die Tycho Brahe und Kepler 1572 und 1604 beobachtet haben, ja, also wo plötzlich ein neuer Stern aufgetaucht, mhm, ist und dann wieder verschwunden ist, hat auch gemeint, dass das eben durch den Doppler-Effekt zustande kommt, weil eben quasi da ist ein Stern, der ist so schnell, dass sich quasi das Licht aus dem für uns sichtbaren Bereich raus verschoben hat, dann war er unsichtbar, dann war er wieder langsamer, dann hat man wieder gesehen.
Also für mich klingt das plausibel.
Es war ja auch, es ist das, was er gesagt hat, ist jetzt nichts, was physikalisch unmöglich wäre. Das sind alles im Prinzip, könnte man im Prinzip durch den Doppler-Effekt erklären, nur halt die Sterne bewegen sich nicht so schnell, dass das passieren kann. Mhm. Das ist halt nicht, also das, wie gesagt, ich will auch Doppler gar nicht kritisieren. Ich finde den wahnsinnig cooler Wissenschaftler, wahnsinnig cooler Typ. Ich habe auch eine Biografie gelesen von dem, wie ich meinen Artikel geschrieben habe, und der hat wirklich darüber hinaus noch coole Sachen gemacht und hat auch dann ist dann war der erste Professor für Experimentalphysik in Wien und ist dann irgendwie auch noch gedisst worden von seinen Kollegen, so einem Mathematiker, der gemeint hat, das ist viel zu simpel, da kommt keine Differentialrechnung vor, das kann nur Unsinn sein und so. Also das hat wirklich ein das Leben gehabt, und der Doppler-Effekt, der ist heute wirklich überall. Ja, also nicht jetzt nur, wenn welche Autos vorbeifahren, und nicht nur in der Astronomie, dass du, wenn du einen Strafzettel kriegst, ja, dann kriegst du wegen Doppler-Effekt, weil du mit dem Radar messen kannst. Wenn du mit dem Flugzeug durch die Gegend fliegst, die Luftraumsicherung geht über Doppler-Radar, Wettervorhersage, Wetterradar, Regen, Wolkenmessungen, ja, alles mit Radar. Ohne Dopplerradar gibt es keine vernünftige Wettervorhersage. Archäologen nutzen das. In der Medizin hast du das überall. Wenn du so einen Doppler-Sonar machst, da können sie gucken, wie das Blut durch die Gegend fließt, wie dein Herz sich bewegt, wie andere Organe sich bewegen. Du hast das auch zur Schlaganfallprävention, um wieder den Bogen zu schließen, brauchst du eben diese Mechtechnik. Archäologen nutzen das, wenn sie irgendwas ausgraben. Du kannst irgendwie Minen entschärfen damit. Du kannst irgendwie kontaktlos irgendwelche Luftvibrationen beim Bau von Flugzeugen messen und so weiter. Also das Ding taucht überall auf, dieser Doppler-Effekt. Und deswegen ärgert es mich dann immer umso mehr, wenn ich immer in Salzburg bin, dass da überall nur dieser Mozart rumsteht. In jedem Schaufenster Mozart, egal ob es jetzt irgendwie ein Tabakladen oder ein Supermarkt oder ein Kleidergeschäft ist, überall ist Mozart drin. Und von Doppler gibt es halt gerade mal irgendeine Plakette an seinem Haus. Ja. Also
womit wir Doppler ordentlich geehrt hätten jetzt. Jawohl. Was Doppler nicht konnte, ist das Voynich-Manuskript zu entziffern. Ich weiß nicht, ob du das kennst.
Ja, natürlich kenne ich das. Ja, ich glaube, wir hatten das schon, Voynich-Entziffer-Geschichten hatten wir schon zwei, drei Mal.
Ja, die gibt es immer mal wieder. Podcast. Es gibt auch eine ganze Sendung, die ich gemacht habe, Rind 296 mit Jürgen Hermes. Der ist Computerlinguist und macht am Voynich-Manuskript so ein bisschen rum auch. In seiner Freizeit, glaube ich, nicht beruflich. Russische Wissenschaftler wollen jetzt Belege dafür gefunden haben, dass es kein Schwindel ist. Die glauben, das ist das Schöne beim Voynich-Manuskript, die glauben, dass es zu 60% in Deutsch oder Englisch, zu 40% in der romanischen Sprache verfasst worden ist. Allerdings ist das Problem, dass der Text keine Vokale enthält und die ursprünglichen Leerzeichen, wo die Vokale mal waren, durch neue, an anderer Stelle gesetzte Lücken ersetzt worden seien. Und genau darum wäre es nicht entschlüsselbar, solange man den Schlüssel nicht kennt.
Das ist das, was man bei den manche immer machen, bei Trollkommentaren, alle Vokale rausnehmen.
Devokalisieren, genau.
Genau.
Aber da lässt man dann halt die Lücken da, wo sie sind. Obwohl, dazu wäre dann der zweite Schritt, devokalisieren und Lücken neu setzen. Vielleicht
war es ein wirklich arger Troll damals.
Das stimmt. Seit der erste Forentroll. Woll nicht, du Forentroll. So, und dann hätte ich noch einen Tipp für ein Feature. Und zwar gibt es Hinweise darauf, dass sich die Borderline-Persönlichkeitsstörung heilen lässt.
Oh. Ne? Das ist interessant, ja.
Das ist wirklich interessant. Also es ist eine sehr, sehr unangenehme Krankheit, sowohl für die Betroffenen als auch für deren Angehörige. Es sind recht viele Menschen davon betroffen, schätzungsweise 2,5% der Bevölkerung sind davon betroffen. Besonders unter, man sagt so, wenn man es bis 30 überstanden hat und gut verlifestylt hat, dann ist es okay, dann kann man damit alt werden und auch das Umfeld. Aber davor ist es sehr, sehr schrecklich. Das heißt sehr, sehr schrecklich. Das ist kein Beinbruch, aber wer jemals
das ist mehr als ein Beinbruch.
Wer jemals damit in Berührung gekommen ist, weiß, dass es alles andere als angenehm ist. Und es gab im Deutschlandfunk kürzlich ein Feature, das sich mit der Borderline-Persönlichkeitsstörung beschäftigt hat. Und darin haben sie auch erzählt und so Wissenschaftler zu Wort kommen lassen, die daran arbeiten, das Ding irgendwie zu heilen. Es ist ein ziemlich langes Feature. Ich habe jetzt die Essenz dessen mir nicht notiert, sondern einfach nur diesen Hörtipp wollte ich mal zum Besten geben. Ich habe keine Ahnung, wie lange das noch hörbar ist, weil die publizieren ja dann ganz gerne. Aber nachzulesen ist das Manuskript, glaube ich, bis in alle Ewigkeit. Von daher wird der Link dann zu irgendeiner Information führen.
Also mit den Podcast-Kanälen vom Deutschlandradio habe ich es nicht gesehen, weil da hätte ich die ganzen Feature-Sachen eigentlich
immer im Podcast. Deutschlandfunk ist es, warte mal. Deutschlandfunk, Wissenschaft im Brennpunkt ist es.
Achso, dann muss ich mal gucken.
Von Ende April schon.
Ja. Aber ich habe eigentlich alle Podcast-Feeds.
Eigentlich habe ich die so drin auch, ja. Komisch.
Aber naja, wenn der Link da ist, dann ist er ja da.
Der Link ist dann da.
Ja.
Fertig, ich habe nichts mehr zu erzählen.
Ich auch nicht.
Obwohl doch, ich hätte noch, ach Mensch, fällt mir gerade ein. Ich habe noch ein paar Meldungen über Automobile, die ich eigentlich in der Wochendämmerung zum Besten geben wollte.
Was ist die Verkehrsmeldungen?
Nee, aber erzähle ich die jetzt, dann sind alle, die auch die Wochendämmerung hören, sind dann gelangweilt, wenn ich es erzähle. Ne?
Ja, und Autos sind doof.
Autos sind doof, okay. Und es wären gute Nachrichten gewesen, naja, so sind wir.
Dann müssen alle die Wochendämmerung hören.
Da müssen alle die Wochendämmerung hören. Wahrscheinlich werde ich dann in der nächsten dazu kommen, das zu erzählen. Oder auch nicht, weil ich habe immer so schöne Wissenschaftsmeldung und am Ende schaffen wir es immer nicht, weil wir eine Zeitbegrenzung haben. Und die ist jetzt für die Wissenschaft, diese Wissenschaft jedenfalls auch erreicht. Mein lieber Florian, ich danke dir.
Ich danke dir.
Und euch danken wir wie immer für die Aufmerksamkeit.